Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Boah, Till, du hast mich ja jetzt überrumpelt, du. Meine Fresse.
Ja.
So früh.
Raus.
So früh.
Ja. Ja. Raus aus der Komfortzone.
Ja.
Raus aus der Komfortzone. Das ist ganz wichtig. Erhöht das den Druck bei dir?
Total. Und ist das denn bei Disziplin bei dir oder senile Bettflucht? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht.
Es ist, wie Lothar Matthäus sagte in Bezug auf Druck, immer wenn ich da drauf drücke, habe ich gleich gemerkt, da ist so ein Druckschmerz. Es ist natürlich auch senile Bettflucht. Es ist alles. Aber ich glaube, in diesen Zeiten muss man ab und zu mal raus aus der Komfortzone, einfach mal ein bisschen was wagen, einfach mal ein bisschen Gas geben. Und darum, komm, lass mich dich gleich begrüßen.
Ja, ja.
Die graue Eminenz der Westfälischen Spargelstechergilde Schöppingen 1899 e.V. Das langjährige Gründungsmitglied von New Kids on the Block, der beidhändige Masturbationsdoppelweltmeister im Damenzweier, das Erektionsdouble von Thomas Hunter in der Konsalik-Verfilmung Liebesnächte in der Tiger. Der Scharf!
Oh Gott! Konsalik, super!
Und den Scharfrichter der ostfriesischen Lämmerinnung Mäh und Mu Aurich. Hier ist kein geringerer als der Doppelweltmeister und Bundestrainer, der amtierende Comedy-Icon Wahnsinnspotentiometer Atze Schröder. Ich grüße dich, mein Schatz.
Das klang doch sehr. Sehr, sehr gut, wie witzig. Wo war die Innung in Schöpping?
Es gab einmal die graue Eminenz der Westfälischen Spargelstecher-Gilde Schöppingen.
Ja, in Schöppingen habe ich mal einen Hund gekauft.
Ach, gibt's doch gar nicht.
Ja.
Viele fahren da einfach. Ja, guck mal, viele fahren da eigentlich nur hin zum Saufen, weil ich glaube, ist da nicht die Firma Sasse auch.
Auf jeden Fall ist es von da nur noch 10 Kilometer bis zum Dorf Münsterland.
Ah, herrlich.
Und das ist ja quasi das Buschalarab des Münsterlandes. da muss man gewesen sein. Also wer mittlerweile sagt, Sauerland stehen ist mir zu gefährlich, also in normalen Zeiten, der natürlich zum Dorf Münsterland. Aber auch da habe ich ja schon mal die Anekdote erzählt, dass ich Hausverbot hatte. Wundert sich aber, glaube ich, hier keiner mehr.
Nein, über deine Hausverbote wundert sich hier in der Tat niemand mehr.
Ja, dann grüße ich am anderen Ende der Platinumleitung, die uns das Kanzleramt freundlicherweise zurück erstattet hat, weil in den 2 Tagen, wo Trump noch im Amt ist, will man es nicht mehr brauchen. Deswegen klingt das auch heute alles so gut. Ja, der vornehmste Privatpatient aus der Praxis Bülow-Bogen, Dudes Freund Günther Fitzmanns, der vierte Kandidat der CDU, wenn es um die Rettung der Kulturnation Deutsches Reich, der Dichter und Denker, der Aufrechte, der ein einarmiger Steher und furchtlose Kämpfer an der amorösen Front der Körpersäfte, Till Edward Lipperland Hoheneder. An der Lippe.
An der Lippe, ja. Das war eine wunderschöne Begrüßung. Das zielt auf diesen mittlerweile schon fast schon Running Gag ab, dass irgendeiner uns immer wegen der Lippe korrigieren möchte.
Ja, er hatte ja recht, nur hatte deine Strahlkraft nicht berücksichtigt.
Ach, wie geht es dir denn überhaupt? Wir lachen schon wieder so schön zusammen. Hattest du was zu lachen die letzten Tage?
Ja, ich hatte was zu lachen, hatte allerdings auch was zu trinken. Und ich habe eben Leergut weggebracht, hier zum besten, wirklich mit Abstand besten Flaschencontainer in Eppendorf.
Aha, wo man wahrscheinlich bezahlen muss, um was reinzuwerfen.
Ja, auf jeden Fall ist es einer der wenigen, wo du auch Magnumflaschen reinkriegst. Ansonsten hätte man da keine Chance hier in Eppendorf. Ja, und da ist immer großes Hallo montags morgens. Ich muss schon sagen, also, da könntest du wirklich eine Kamera draufhalten. Also so 2-3 Millionen Zuschauer hätte das Ding.
Ja, und vor allen Dingen kannst du dann in dem sozusagen Gefäß, wo die Leergutflaschen aufbewahrt werden, ist es so ein Körbchen? Ist es wie bei mir eine alte, ausgediente Pampers, so ein Pampers-Karton? Ist es hier einmal von diesen Klappboxen? Ist es so ein Henkel?
Stimmt, also die so, Sozialstudie.
Das finde ich auch. Und dann natürlich den Inhalt lesen. 2 Flaschen Stonesdorfer, 1 Klosterfrau Melissengeist, 3 mittelscharfer Senf von Kühne. Und dann kommt.
Stimmt.
Und dann kommt 3 Magnumflaschen Dom Perignon neben 1 Flasche Galama Nerventonikum.
Ja, hier ist halt so, hier in Eppendorf ist halt so, wenn so die Rentnerin in ihren teuren Gewändern aus Versehen ihre Brille mit einwerfen in den Glascontainer, da wird auch gar nicht mehr, da wird einfach was Neues bestellt, da wird nicht versucht, die nochmal rauszufingern.
Ja, in Eppendorf sind eben halt auch die Lesebrillen aus Glas und nicht wie bei mir aus Plastik, aus schnödem Epoxidharz. Oder einer alten Plexiglasscheibe, die ich aus meinem Matchbox-Auto rausgeschlagen habe, um mir dann in eine selbstgebastelte Fassung zu kleben. Aber ich habe auch sehr gute Laune, denn ich habe das wunderbare Gesellschaftsspiel Malefiz wiederentdeckt.
Ja.
Und spiele jeden Abend mit den Kindern Malefiz.
Ja.
Und das ist wirklich ein boshaftes Spiel.
Aha. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Beschreib mal kurz.
Unten am Spielfeldrand sind 4 Häuschen, wo man sich sozusagen mit 5 Püppchen einnistet. Jeder, ne? Jeder hat sein eigenes Haus, ähnlich wie bei Mensch ärgere dich nicht. Und dann muss man über so eine Art Pyramide nach oben zum Ziel kommen. Es gibt aber Barrikaden, die liegen im Weg. Und immer wenn du auf diese Barrikaden durch Würfeln triffst, kannst du die dem anderen in den Weg legen.
Ja.
Und du kannst ihn auch schmeißen. Und wenn dann so sozusagen 3 Parteien oder 4 Parteien auf dem Weg nach oben sich gegenseitig behaken, Allianzen schließen, die natürlich wieder aufkündigen, dann übereinander herfallen, schlagen ist auch erlaubt, das sorgt jeden Abend hier. Hier ist jeden Abend was los. Hier gibt es praktisch in Anführungsstrichen Mord und Totschlag.
Okay, Armin Laschet hätte bei euch keine Chance.
Nee, also hier gibt es keinen Kuschelkurs. Die Kinder haben sehr schnell begriffen, dass ich jeden reinlege, verrate und für den Sieg alles tue. Das hat ein paar Tränen gekostet am Anfang, aber also jetzt nicht bei den Kindern, bei mir natürlich, weil ich meistens verloren habe. Ja. Aber wir haben alle echt einen Mörderspaß. Leute, ich kann euch das nur empfehlen. Holt mal wieder so alte Gesellschaftsspiele raus. Auch Mühle ist ein sehr grausames Spiel.
Da war meine Schwester mir im Haus hoch überlegen und hat dann nicht nur gewonnen oder wenn man so in so eine Zwickmühle geriet, das einfach still ausgenutzt, sondern dann immer noch mit irgendwelchen Gemeinheiten garniert. Aber sie musste den Kontinent ja dann verlassen.
Natürlich. Ja, Mühle hat sowas auch sowas Demütigendes, ne? So durch die Zwickmühlen und sowas alles. Beim Schachspielen, wenn ich früher gemerkt habe, dass mein Gegner beim Schach nicht so gut ist, habe ich gerne auch mal dann so ein Buch dazu genommen und gelesen, während der andere überlegt hat.
Wie, also wie Fischer und Kasparov mit psychischen Tricks gearbeitet.
Ja, ich habe natürlich nicht gelesen, aber das war natürlich sehr demütigend, ne? Zwischendurch gar nicht so hinzugucken, während der andere am Ölmen war. Ja, Malefiz spielen wir, da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß miteinander. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Bist du so ein Gesellschaftsspiele-Fan gewesen früher?
Nee.
Als
nee.
Kind?
Nein. Nee, muss ich wirklich zugeben. Also Schach hat mich mal eine Zeit lang interessiert, aber da gab es dann schnell viel bessere. So, und immer verlieren konnte ich dann auch nicht ertragen. Mensch, ärgere dich nicht. Ja, Monopoly fand ich gut, weil so diese kaufmännische Seele in mir, die fand natürlich geil, wenn man irgendwann alle Grundstücke an der Schlossallee hatte.
Ja.
Aber Monopoly richtig gerne, richtig, richtig gerne, weil so der pure Kapitalismus, das hat mir ja immer gut gefallen.
Ja.
Nee, aber sonst war ich nicht so ein Gesellschaftsspiel-Fan.
Da habe ich neulich eine Serie gesehen auf Netflix, die fand ich ganz gut, Damengambit.
Habe ich auch gesehen, super, hat mir gut gefallen.
Ja, ja, war auch gut. Ne? Also ich war auch sehr fasziniert von Schach, als ich so 14, 15, 16 war. Kann ich nicht anders sagen. Bin dann auch zum Schachverein gegangen.
Ja.
Hatte einen Schachcomputer und sowas alles. Fand das sehr, sehr, sehr spannend. Ist auch wirklich ein tolles Spiel. Ja, bei uns war Spielen tierisch angesagt, weil mein alter Herr war ja auch Zocker. Eigentlich, also er hatte zwei Berufe. Einmal Geld verdienen, indem er Lexikotheken verkauft hat.
Ja.
Und sein zweites berufliches Standbein war, das ganze Geld wieder beim Zocken zu verzocken oder in diversen Spielhallen oder, wie nennt man das, Casinos, das Ganze wieder zum Fenster rauszuwerfen. Und dementsprechend, wenn er zu irgendwas Lust hatte, dann war das natürlich Spielen.
Ne? Ja, ach so, egal was
es war. Ja, ja, egal was.
Ja.
Halma, Schach, Mühle, Monopoly, alles scheißegal. Karten, Mau, Mau, da kannten wir auch alles. Skat, Doppelkopf, das war dann okay. Wenn er sich da mal mit uns beschäftigt hat, am Wochenende so zwei Stunden, dann wurde einfach irgendwas gespielt. Ne? Und das hat uns dann auch relativ stark geprägt. Deswegen konnten dich wirklich sehr viele solche Gesellschaftsspiele und war natürlich, wenn drei sozusagen, ich hatte ja einen älteren Bruder und mein Vater und natürlich habe ich auch lange gelernt, die haben mich auch immer ausbluten lassen, die haben mich auch immer vor die Wand fahren lassen, weil ich leider auch der Wütendste war zu Hause.
Ja, ja. Ja, so war ich auch.
Und natürlich, und dementsprechend musstest du natürlich blutiges Lehrgeld bezahlen, weil es das schön war, wenn der Kleine sich wieder aufregt.
Ey, sag mal, wie lange hast du schon kein Autoquartett mehr gespielt?
bestimmt, würde ich jetzt mal sagen, bestimmt 45 Jahre.
fiel mir auch letztens nochmal auf. Ich habe mal wieder gegen meine Schwester verloren beim Autoquartett, habe dann auch einfach das ganze Spiel zerrissen in meiner Wut. Nichts zu machen, Gott. Ne?
Ja, ich hatte so ein Autoquartett. Und das habe ich so dermaßen auswendig gelernt, dass ich wusste, meistens gab es dann eben halt auch so Sachen, selbst bei den miesen Sachen, mit denen du noch irgendwie was reißen konntest. Aber ja, Quartett, Autoquartett, Achtzylinder, Stach oder Stich. Einige haben Stich gesagt, die anderen haben Stach gesagt, was gerade so in der Region angesagt war. Wahnsinn. Hast du gemurmelt?
Bestimmt, ja. Kommt mir irgendwie so bekannt vor, aber ja, glaub schon.
Ja, Murmel, kann ich mich auch noch dran erinnern. Oder dass man immer so Pfennige gegen eine Wand geschnickst hat.
Ja, ja, ja. In der Schule haben wir das immer gemacht.
Genau.
Wer dann am nächsten dran lag, hat gewonnen, glaube ich, ne? Und konnte alles einsammeln. Hör mal, wo wir gerade Autoquartett hatten. Letztens hast du mich doch wirklich so ein bisschen überrumpelt. Wir haben über James Bond gesprochen. Und hast gesagt, er ist immer nur mit Aston Martin gefahren.
Ne? Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp,
und,
stopp.
Und da hast stopp, du mir stopp. Dann gesagt, er wäre immer nur mit Aston Martin gefahren.
Nein, das
und
ist
so. Und er hatte aber auch andere Autos, ne?
Das ist richtig, aber
wie kamst du denn da drauf, dass er immer nur mit Aston Martin gefahren ist?
Sean Connery hatte die Aston Martins.
Und ja, aber das ist dann, der erste, Dr. No war der erste mit Sean Connery, ne?
Und das ist das berühmteste Auto von allen Bond-Autos.
Ja.
Roger Moore hatte auch noch einen Lotus Esprit zum Beispiel.
Ja.
In Der Spion, der mich liebte. Dann hatte natürlich Pierce Brosnan sehr viele BMWs.
Ja.
Damals der, wie hieß er noch, dieses X3? Nee, nicht X3. Ja. Ach, wie hieß denn das? Dieses Cabrio, was damals rausgekommen ist, dieses kleine.
Ach so,
Z3.
Z3, ne? Wo die Tür auch mal so runterfiel. Ein Kumpel von mir hatte ein Z3, wollte aussteigen und dann fiel die Tür einfach runter. Bub.
Ja, ja. Und dann, also Pierce Brosnan hatte auch, wie gesagt, aber dann sind sie bei Daniel Craig, sind sie wieder auf den Aston Martin zurückgekommen, auf den alten,
ja,
der immer wieder eingebaut wurde und die neuen. Falls ich gesagt haben sollte.
Ja, in Casino Royale hat er doch direkt eingeschrottet, schon in der ersten Verfolgungsjahr. Ja, ja. Nein, ich hatte mal geguckt, ich wollte eigentlich rausfinden, ob irgendwo Jaguar E-Klasse dabei war, ne? E-Type.
Ja, das war's, ja.
Ja, ja, und darum ging's mir. Und dann habe ich festgestellt, Dr. No, also der erste überhaupt mit Sean Connery, da fuhr er einen Sunbeam Alpine.
Ja.
Zweite war ein Bentley. Dann kam Aston Martin beim dritten Goldfinger, Feuerball, ja, Aston Martin. Aber jetzt kommt's, man lebt nur zweimal, Toyota.
Man lebt nur zweimal. Das ist doch nicht mal der mit.
Doch, der ist mit Sean Connery. Der ist mit Sean
also, es war noch nicht der mit George Lazenby?
Nee, der ist Sean Connery. Man lebt nur zweimal. Toyota, ja. 2000 GT.
Ja, guck mal.
Ja,
aber Wahnsinn, ne? Ich wollte das damals, also E-Klasse wusste ich, ist auf keinen Fall dabei. Ich wollte
es ging eigentlich darum, dass du sagen wolltest, er ist nie eine E-Type gefahren. Ja, ne? Ja, und ich sehe gerade Diamantenfieber, Ford Mustang Mach 1.
Ja.
Sean Connery. Ja.
Ja, es ist, aber man muss wirklich sagen, es ist das ikonische Auto ist tatsächlich der Aston Martin DB5 gewesen.
Aber die lustigsten Autos waren in Leben und Sterben lassen. Das war der erste mit Roger Moore.
Leben und Sterben lassen, Live and Let Die, ne?
Ja.
Da könnte ich jetzt.
Da fährt er zwei Autos, ein Minimoke und ein Doppeldeckerbus.
Ey, Minimoke, das sind doch die sehen doch wie Golfautos aus.
Ja,
ne?
Ja.
Die haben mal, ab und zu haben wir die noch auf Malle gesehen im Yachthafen.
Ja.
Da fuhren die auch ab und zu noch rum, ne?
Es sind aber auch Karren dabei, die kennt man heute gar nicht mehr. AMC Hornet.
AMC Hornet.
Kann ich nur sehr empfehlen, muss nachher mal durchschauen. Die Liste ist wirklich lustig. In tödlicher Mission mit Roger Moore, Lotus Esprit Turbo und eine Ente.
Ja, also diesen Lotus Esprit fand ich als Kind, weiß ich noch, wie ich im Kino gesessen habe, Der Spion, der mich liebte, wurde dann später im Mad-Heft veralbert zu Der Spion, der mich siebte.
Ja, genau.
wie er da mit diesem Lotus Esprit und Barbara Bach an seiner Seite, Barbara Bach, die fand ich in dem Film auch so sexy. Wow.
Ey, wo du es jetzt sagst, Barbara Bach, also hättest du mir jetzt ein Stichwort geliefert. Bea Fiedler ist jetzt im sogenannten Dschungel. Also in dieser, ich bin eins da mich heraus, gestern bei der wichtigsten Sendung jedes Wochenendes, Frauke Ludewig, exklusiv Spezial, sonntags immer, 17:45 Uhr. Langer Bericht, langes Interview mit Bea Fiedler, Rücksprung in die alten Zeiten, Playmate, Eis am Stiel mitgespielt und heute komplett fertig. Weißt du, sitzt in so einer Wohnung, sitzt da so auf dem Bett, hat natürlich ihr schönstes Kleid angezogen, was nicht schön war, aber auf jeden Fall ihr schönstes.
Ja.
Hat komplett aufgedonnert, sie malte und frisierte sich nochmal auf 70 runter.
Ja. Oh Gott.
Und saß aber komplett. Ey, das macht keinen Spaß, wenn man dann, das will man ja auch nicht sehen, ne? Dass jemand dann so endet.
Nee, das ist schrecklich, ne? Und wenn und selbst und für solche, ach nee.
Aber jetzt kommt's. Halte dich fest. Jens Oliver Haas und Micky Beisenherz schreiben ja da die Moderation, ne? Für für so einer Ziele und den anderen. Ne?
Und den Dings hier,
der auch immer Let's Dance ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall. Micky Beisenherz hatte mir mal einen ganz alten Badeanzug von Bea Fiedler geschenkt.
Ja.
Und die hatte, ich glaube, Mallorca oder Ibiza bei ihm, beim Onkel von ihm, so ein paar Tage Urlaub gemacht, hatte da am Pool gelegen und hatte ihren alten Baumwollbadeanzug da vergessen.
Mm.
Und er meinte, ey, wir brauchen diesen Badeanzug jetzt wieder. Ich hier alle Schränke durchsucht. Ey, wo ist denn dieser scheiß Badeanzug? Ich glaube, meine Perle hat den einfach weggeschmissen.
Der ist so im Bühnenkoffer immer gewesen.
Ja, da habe ich ihn aber irgendwann entnommen, damit er nicht verloren geht. Und dann verschwand er hier im Schrank und liegt jetzt wahrscheinlich in irgendeinem Altkleidercontainer. Ey, ja. Verdammt nochmal, mal abgesehen davon, sie hätte da eh nicht da reingepasst. Machen wir uns nichts vor.
Ja, aber zumindest über Oberarm mal ziehen können.
Ja, auch da wird es, glaube ich, eng im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst dir vorstellen, dieser Badeanzug, der ist so klein, der passt noch Fünfjährigen.
Oh ja. Gott, schrecklich.
Ja, ich habe mein Patenkind, wollte ich immer zwingen, den anzuziehen. Und die war aber immer den Tränen nah, weil der war eben aus Baumwolle. Wenn die damit in den Pool gesprungen wäre, die wäre nie wieder hochgekommen.
Ja.
Ich wollte natürlich trotzdem, dass sie den anzieht, hat es aber nicht gemacht.
Ja, vernünftiges Kind. Wahnsinn. Kommen wir lieber zu den schönen Sachen im Leben. Sag mal, wir hatten ja letztes Mal so herrlich darüber gesprochen und die Challenge ausgegeben, dass ihr bzw. die Cousinen uns doch mal schreiben sollten, was sie sagen, wenn sie kuscheln möchten.
Genau.
Da trudeln jetzt so langsam die ersten.
Wo du dich gewunden hast wie so ein Pielewurm, ne?
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Nein, das war ja jetzt auch nicht für dich gedacht, sondern für alle Hörer. Die nicken natürlich jetzt alle.
Ja, genau. Und da trudeln die ersten. Bitte, Leute, das ist sehr interessant. Schreibt uns, was ihr sagt oder woran man erkennen kann, dass es zu Hause zu GV kommt, dass es zum Äußersten kommt, dass hier kuschelt wird, was immer ihr auch sagt. Schreibt es uns an mail@zärtliche-cousinen.de. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die hat mir etwas erzählt. Und zwar ist es bei denen so, die haben so zwei Skulpturen, so Affenskulpturen auf dem Bettrand stehen.
Ne? Ja, ja.
Und da ist ausgemacht, wenn sie ihre Skulptur, also mit dem Gesicht zu seiner Seite dreht, das ist das Zeichen.
Ah, siehst du, ich glaube, wir sind auf eine Goldader gestoßen.
Das ist das Zeichen. Und da war ich völlig perplex und habe gesagt, wie? Ihr habt da zwei. Ja, ja. Und die gucken normalerweise, also an die Wand sozusagen.
Ja.
Dann werden die gedreht. Mhm. Und dann wird gar nicht mehr gesprochen. Ist auch faszinierend, ne?
Ja.
Was es da alles für Möglichkeiten gibt.
Ja, absolut.
Ich stelle mir gerade so, ich hatte dann natürlich sofort im Kopf die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nicht sprechen und hab mir so vorgestellt, was ist das für eine Affenskulptur? Ich habe um ein Foto gebeten, aber das wurde natürlich verweigert. Ich habe dann aber gefragt, ob ich das erzählen darf. Ja, das darf ich erzählen, wenn ich den Namen von Brigitte nicht erwähne.
Ja, Brigitte natürlich.
Und das
du wolltest mal auch einmal Gisela vermeiden. Ja, aber das klingt doch, also das klingt für mich sehr originell. Man könnte ja auch mit den Affen direkt schon so das nachstellen, was man gerne hätte.
Ja.
Dann steigt man direkt hoch ein.
Da steigst du aber richtig hoch ein, zumindest wenn es Bonobos sind. Also da wird ja schon gekuschelt, wenn einmal nur der Wind durchs Fell geht. Da sind die ja schon, sind die ja schon im Ekstasezustand.
Natürlich,
ne?
Die sind auch nicht besonders wählerisch. Da kann es auch mal die eigene Mutter sein. Hat der Bonobo-Affe hat da keine Probleme, ne?
Nee, die haben da überhaupt keine Probleme.
Aber friedliches Miteinander, da kann man mal sehen, wie gut Sex doch auch für die Stimmung in der Gesellschaft ist, ne?
Ja, natürlich.
Also, ich habe eine Bekannte, die läuft, kleidet sich immer sehr sexy, ne?
Ja.
Also super sexy und ist auch.
Aber jetzt stopp, halt. Jetzt im politisch korrekten Zeitalter, in dem wir beide uns natürlich nicht so gerne bewegen. Und aber wie definierst du das jetzt?
Ja, sie trägt sehr kurze Röcke. Gerne auch mal so Strümpfe mit Strapsen und so.
Ui.
Sehr selbstbewusst. Ist aber in einer langen, sehr offensichtlich stabilen, glücklichen Beziehung. Ne?
Und hohe Schuhe auch?
Ist absoluter High Heels Fan und behauptet immer, sie könnte mit High Heels die 100 Meter schneller laufen als ich in Joggingschuhen.
Bah!
Ne? Also ist auf dem sehr glattesten Parkett zu Hause. Mm. Ne? Und auch die Oberteile, das ist meist so Seide, was so locker fällt und dann auch direkt erkennen lässt, ob sie friert oder nicht.
Also das, was uns praktisch als sexy geprägt hat, das trägt sie.
Genau, das trägt sie. Und wenn sie Lust auf ihren Partner hat und signalisieren will, dass jetzt gleich die Säge mal sägen muss,
ja,
dann zieht sie immer so einen alten Jogginganzug an und Pantoffeln.
Damit hast du mich aber jetzt... Hast du das jetzt erfunden oder ist das wirklich so?
Nein, habe ich erfunden, aber ich wusste, dass dir das gefällt.
Ich dachte, ich war wirklich für 2 Sekunden wirklich perplex und habe wirklich gedacht, das gibt's doch gar nicht. du weißt, wie man mich kriegt. Aber ich habe ja auch dann versprochen, mal hier so eine richtig schöne Sexszene, die wir beide geschrieben haben, vorzulesen.
Ja. Sag mal, könntest du die denn nicht jetzt vorlesen?
Ja, das könnte ich mal. Gut, dass du mich fragst, ob ich das kann, denn ich kann. Ich muss hier vorwegschicken, es handelt sich um unseren, ich würde mal sagen, von beiden Büchern, die wir geschrieben haben, die beide wahnsinnig erfolgreich waren, ist das wohl das Frauenaffinste.
Ja.
Und dann kam Ute. Ja, und da ist ja allein schon das... ich habe hier so eine Ausgabe, da ist noch so ein Lesezeichenband drin, das ist im feinsten Violett herrlich, schön.
Oh, ja, das ist ein gutes Buch. Also du kriegst jetzt alle Zeit der Welt, ich möchte dich ankündigen.
Ja.
Als
es wird erotisch, es wird jetzt wirklich erotisch, Leute.
Als großer Literaturfan und Reich Ranicki hat gesagt, er so besondere Bücher würde er immer nur mit Anzug, Hemd und Krawatte lesen, einfach aus Respekt vor dem Autor. Das möchten wir von niemandem verlangen, dass Frauen sich jetzt ein Abendkleid anziehen, aber vielleicht den obersten Knopf nochmal geöffnet an der Bluse oder am Cityhemd, je nachdem, ob Mann oder Frau. Zurückgelehnt, geben Sie sich hin in unserer Ecke Poesie, jetzt auch für du, der Erotikweltmeister. Der Mann mit der Reibeisenstimme, die schon die NATO-Flotte ihr lichterte. Hier ist für Sie aus dem großartigen Roman die erotischste Stelle. Hier ist Ihr Till Edward Honeder.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich muss kurz nochmal einsteigen, weil vorweg muss ich erklären, bevor die Sexszene kommt, wie Atze die herausgefordert hat.
Ja.
Atze war in einem Boxclub, wollte trainieren. Hat dabei den Besitzer des Boxclubs so ein bisschen genervt mit seiner Frechheit und der hat ihm dann einfach was aufs Maul gehauen. Und zwar ordentlich. Und mit diesem ein aufs Maul gehauen fährt er nach Hause und will sich ins Treppenhaus schleichen. Er wohnt ja oben und muss unten an Utes Wohnung vorbei. Und jetzt kommt auch etwas, wo ich mich weggeschrien habe. So, mühsam schloss ich die schwere Haustür auf und schleppte mich ins schützende Dunkel des alten Treppenhauses. Plötzlich ging Utes Tür auf, das Licht ging an und ich schaute in das entsetzte Gesicht meiner lieben Freundin. Um Himmels Willen, Atze, wie siehst du denn aus? Was ist passiert? Ich stöhnte. Es waren 4 oder 5, genau weiß ich es nicht mehr. Ich wollte nur joggen gehen. Da habe ich gesehen, wie so ein paar Grobianer ein kleines Kätzchen im Bach ersäufen wollten. Erst dachte ich mir, komm, lauf weiter, das geht dich nichts an. Du willst doch nur joggen, aber du kennst mich. Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wenn Tiere gequält werden. Da geht was kaputt in mir. Da habe ich mir die Brüder gepackt und ich kann dir versichern, die Schweine kehlen keine Kätzchen mehr. Was von denen noch übrig ist, das picken gerade die Vögel auf. Außer sich vor Sorge rief sie, du blutest ja, du Armer. Du kommst jetzt sofort zu mir ins Wohnzimmer, damit ich in Ruhe deine Wunden versorgen kann. So, und jetzt
geht's erstmal los.
Vorsichtig tupfte sie mit der Watte das Blut von meinem Auge. Ich zuckte zusammen. Zum einen, weil mein Auge wirklich wehtat, zum anderen, weil Ute über meinem Schoß kniete und ihre wohlgeformten Brüste unter ihrem dünnen weißen T-Shirt vor meiner Nase baumelten. Das sah nicht nur verdammt gut aus, das roch zu allem Überfluss auch noch wie die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Verdrängung und Ablenkung taten jetzt Not. Ich versuchte krampfhaft den Blick nach oben zu richten, doch da sah ich nur, wie zwei vorwitzige, hellbraune Strähnen in ihrem langen, schmalen Nacken fielen. Das sah leider auch sehr sinnlich aus und meine Synapsen fingen an zu rotieren. Ein weiteres Problem bahnte sich an. Mein ganzes Blut machte sich auf dem Weg Richtung Pilgerstab. In einem Anflug von mittelschwerer Panik schloss ich die Augen und zwang mich, an Tante Mias knüppeldicke Krampfadern zu denken, vor denen ich mich als kleiner Junge immer so gefürchtet hatte. Gleichzeitig versuchte ich unbemerkt, ihren süßen Hintern mehr in Richtung Hüftknochen zu verlagern, damit sie meine drohende Erektion nicht gleich zu spüren bekam. »Halt doch mal still, zappel nicht so rum!« Sonst werde ich ja nie fertig. Mit Nachdruck rückte sie ihren anbetungswürdigen Arsch wieder direkt über das tosende Auge des Hurricanes. Ich starb 1000 qualvolle Tode. Mein vermatschtes Auge war mir mittlerweile scheißegal. Das Großhirn kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen sämtlich aufsteigenden Säfte. Wenn nicht gleich ein Wunder geschah, würde ich in den nächsten Sekunden gnadenlos auffliegen. Es war zwecklos. Meine rechte Hand meuterte als erstes und schob sich keck unter ihr T-Shirt Richtung Nippel. Ermutigt durch diesen zivilen Ungehorsam flutschte auch die linke Pranke fordernd in ihre hintere Jeanstasche. Ich erschrak selbst über diesen wahnwitzigen Vorschuss und rechnete mit drastischen Sanktionen. Ute reagierte prompt. Sie ließ den Tupfer fallen und fing an, mich heftig zu küssen. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, aber ich wehrte mich verständlicherweise nicht. Wir fielen fordernd übereinander her. Alle Dämme brachen. Eine Monsterwelle der Lust erfasste uns wie zwei willenlose Schiffbrüchige und warf uns in einen Ozean der Leidenschaft. Hände, Lippen, Arme, Haut, heftiges Keuchen. Völlig gedankenfrei versanken wir ineinander und erlebten eine Innigkeit, in der es nur noch unsere beiden verschmelzenden Körper gab. Der Rest der Welt war nicht eingeladen und verschwand schemenhaft im feuchten Nebel der lustvollen Hingabe. Zwei unendlich lange Stunden später lagen wir immer noch fiebrig und eng umschlungen auf Sifquist. Schwedischer Kunstfaserteppich, 69 Euro. Oh Gott, das ist aber ganz schön, das ist aber ganz schön heftig, oder?
Ja, jetzt wo du es vorgelesen hast, erinnere ich mich wieder daran, wie wir das geschrieben haben. Da kamen wir beiden alten, wie heißt es denn so schön, Silberrücken, nochmal so richtig in Wallung, ne?
Ja. Da mussten wir aber auch erstmal spazieren gehen, die zur Burg hoch, die ganzen Treppen, damit die ganze Unducht sich als Schweiß von uns entledigt sozusagen.
Jetzt Jahre später kann ich es ja verraten, an dem Abend hätte ich nicht Nein gesagt.
Deswegen habe ich auch die Zimmertür, die Kabinentür bei mir abgeschlossen.
Ja, und ich hatte sie nur angelehnt.
Siehst du, hätten wir uns damals schon über solche Affensignale unterhalten, hätten wir die Nacht unseres Lebens miteinander verbringen können. Verdammte Hacke.
Wir mussten uns erst weiterentwickeln. Aber
ja.
Und jetzt sind wir zu alt dafür.
Ich kann mich jetzt nicht mehr umstellen.
Aber man kann immer noch so im Nachhinein die Fantasie bemühen, rein interpretieren, was alles möglich gewesen wäre.
Toll.
Aber vielleicht ist das auch nur eine homoerotische Traumsequenz eines alternden Komikers.
Eines alternden Ehepaars.
Komiker. Oder so.
Eines alternden Komiker-Ehepaars, genau.
Ja, Siegfried und Roy haben ja auch lange durchgehalten. Ja. Und ich habe sie tatsächlich vor 2 Jahren noch getroffen oder vor 3. Meistens ist ja dann doch wieder 1 Jahr länger her, als man denkt. Oder sagen wir mal vor 3 Jahren.
Wahrscheinlich ist es 4 Jahre wahrscheinlich sogar schon her.
Und zwar in Bremen im Parkhotel. Einer von beiden kommt ja aus Bremerhaven. Mhm. Und da war aber Siegfried war auch schon 80. Wir haben nicht zusammen gefrühstückt, aber die haben am Nebentisch gefrühstückt und waren sehr, sehr offen. So, also es war nicht so, hier sitzen wir, da bist du, sondern es wurde auch zwischendurch so mal was rübergerufen, wie geht's denn, ne? Schöner Tag heute, so diese ganze Nummer. Roy lebte auch noch, saß in seinem Rollstuhl, die hatten immer so einen Krankenpfleger dabei, der dann sich auch gekümmert hat. Mhm. Und Siegfried war um die 80, habe ich dann nochmal nachgeschlagen. Und ich habe ihn dann später oben am Flur, weil wir die Zimmer so in der Nähe hatten, wieder getroffen. Und er mit 80 komplett in Leder, Cowboystiefel, Lederhose, Lederjacke. Ja. Hat ja bis zum Schluss sehr volles Haar gehabt, dieses blonde Haar. Und ein Gang, jetzt ohne Scheiß, wie so ein 30-Jähriger, so wippender Gang, so ein tanzender Gang. Also die Schultern auch links, rechts, nach vorne. Und so ganz freundlich einfach vorbeigehen. Hallo, wünsche einen schönen Tag und so. Also kann ich wirklich nur Bestes berichten. Und die machten auch zusammen da am Tisch einen sehr glücklichen Eindruck.
Ach, das ist ja schön eigentlich, ne? Wenn man sowas aus der Nähe, eigentlich hat man ja immer nur so einen komischen eigenen Film zu sowas laufen. Ja. Ne? Dann denkt man immer nur, ja, das ist doch sowieso alles nur gestellt. Die reisen doch wahrscheinlich in getrennten,
Limousinen an.
Ja. Ja. Die reisen auf getrennten Tigern an, genau.
Was hat Roy denn gegessen? Ja, seit dem Unfall isst er nur noch Hinterschinken von Tigern.
Genau, Montecors zartester Hinterschinken. So ist doch das Vieh, glaube ich, was ihn da am Genick gepackt hat, ne? Montecor.
Till, ich habe wirklich keine Zeit, mir solche Namen zu merken.
Ja, ich weiß nicht, warum ich es mir merke. Wahrscheinlich, weil ich nicht in so einem Tiger Gebiss hängen möchte. Wahrscheinlich deswegen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber schön. Das ist eine schöne Anekdote. Die gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes. Oh.
Ich bin Miriam Dabotwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hast du gestern The Big Lebowski gesehen?
Nee, ich habe es nur gesehen, dass du es gepostet hast. Direkt wieder in meine Watchlist gepackt. Ist der Film gut gealtert? Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen.
Ey, der Film ist so gut gealtert. Ich habe ihn aufgenommen, genau aus dem Grund, weißt du, damit ich einfach schnell weg, alles aus und oder ein bisschen vor- und zurückspulen kann. Ich hab mich weggeschrieben. Der Film ist so gut gealtert. Die Sprüche, das ist alles so unfassbar gut. Ich habe teilweise Tränen gelacht. Das ist so skurril, wie Jeff Bridges da durch die Gegend taumelt. John Goodman als dieser Walter.
Hammer, Hammer. John Goodman, eine Urgewalt, oder?
Ja, eine absolute Urgewalt. Du schreibst sie jetzt, du schreibst sie nur auf oder du bewegst dich in die Welt der Schmerzen. Und wie er dann auf der Bowlingbahn diese Knarre zückt und oh Gott, ey, überhaupt diese ganzen Sprüche. Ich könnte gar keinen, also eigentlich meine Lieblingsstelle war eigentlich, wie er dann diesen Jackie Threesome besucht hat, diesen alten Pornoproduzenten und der ihm gerade sagt, dass die Erotik der Zukunft spielt sich zu 100% im Kopf ab und Jeff Bridges auf diesem Sofa lümmelt, der Dude und einfach so ganz trocken sagt, also ich wichse immer noch mit der Hand.
Oh Gott.
Das ist Das ist alles so skurril und so dämlich, ne?
Ja, 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 ja.
Oder diese, wie der Typ diese, wie Walter die Beerdigungsrede für Donny hält. Donny war ein guter Bowler. Wie die beiden da überhaupt stehen am Meer, die Urne in der Hand, beziehungsweise keine Urne, sondern einfach so eine Kekskonservendose. Ja. Donny war ein guter Bowler und ein guter Mensch. Er war einer von uns. Er war ein Mann, der die Natur liebte und das Bowlen. Und als Surfer hat er sämtliche Strände Südkaliforniens von La Jolla bis Leo Creo erforscht, sogar rauf bis Pismo. Er starb, so wie viele junge Männer seiner Generation vor seiner Zeit. In deiner göttlichen Weisheit hast du ihn zu dir genommen, so wie andere junge Männer in der Blüte ihres Lebens, in Keshan oder Landok, in Hill 364. Diese jungen Männer gaben ihr Leben, so auch Donny, der das Bowlen liebte, und jetzt Theodore Donald Karabotsos. Genauso wie es dein letzter Wunsch gewesen ist, jedenfalls vermuten wir das, übergeben wir nun deine sterblichen Überreste dem Schoß des pazifischen Ozeans, welchen du immer so geliebt hast. Gute Nacht, süßer Prinz. Und dann macht er die Dose auf, schüttet die so raus und der Wind pustet das, weht das alles zu Jeff Bridges ins Gesicht und auf die Klamotten. Und so angewidert, verzweifelt, wie das alles in dieser Szene aussieht. Und,
ich glaube, ich gucke den gleich noch.
Ich habe so einen Lachflash gekriegt. Ne? Ich habe wirklich um 2 Uhr nachts trommelnd auf dem Boden gelegen. Es gibt, glaube ich, 50 Zitate zu dem Film. Ich glaube, es gibt Leute, die können das alles nachsprechen. Oh Gott. Ja, dieser Film ist gut gealtert. Und mein Gott, hatte ich danach eine gute Laune. Ich bin so glücklich ins Bett gegangen.
Gestern Nachmittag lief, ich glaube im ZDF, ein Film mit Ben Kingsley.
Oh.
Learn to Drive. Ganz, ganz netter Film und so. Auf jeden Fall die geschiedene Frau von irgendjemand in New York, ne, wurde zum Abendessen ausgeführt von ihrer Freundin und ihrem Mann. Und oho, ne, damit sie endlich wieder jemanden kennenlernt, hatten die noch jemanden dabei. Und der hatte auch so Tipps für jede Lebenslage. Der war auch schon überall gewesen auf der Welt und. Und großer Fan der Meditation. Und wenn ich mich beruhigen will, dann setze ich mich im Doppellotus dahin, schließe die Augen und stelle mir das vor. Und sie sagte, ach, ich nehme immer Schlaftabletten. Und da muss ich wieder dran denken, wie man so Tipps, überall so Tipps kriegt.
Oh, oh Gott. Ja, ich groß gerade referiert, genau. Und dann, ja, ich knall mir eine Valium rein. Das ist doch kein Ding, ey. Genau. Ja, oh Mann, ey. Ja, aber das ist ja auch wirklich so.
Am Egedi-Markt, da gibt's so ein Outdoor-Geschäft, da habe ich hin und wieder mal Sachen gekauft, die haben mich immer top beraten. Achso, die haben mich auch beraten, als ich mir meine erste Ausstattung für Ghana zugelegt habe. So tropisches Land, muss ja entsprechende Kleidung auch haben. Und da habe ich echt gute Tipps gekriegt. Da würde ich immer wieder hingehen.
Ja. Aha. Die haben dann gesagt, bitte nur reine Schurwolle in Ghana tragen, weil da ist der Schweißaustausch am besten. Sowas?
Ja, aber es gibt zum Beispiel so Tropenhemden, die schon so einen Stoff eingewebt haben, der auf den Mücken keine Lust haben.
Aha. Was ist das für ein Das gibt's ja gar nicht.
Ja, und oder welche Hosen, ne? Du musst ja, wenn es dunkel wird, dann werden die Mücken ja dann auch aktiver, dann eben am besten dunkle Hosen, die aber unten vielleicht noch so einen Gummizug haben. Du willst ja auch nicht, dass irgendwelches Viehzeug da reinkrabbelt.
Mm.
Ja, und die haben mir schon echt gute Tipps gegeben.
Und als du in Ghana warst, wie war das? Schläft man dann tatsächlich, wie das so in so Filmen ist, in so einer Hängematte mit so einem Tropennetz drumrum?
Ja,
ist das so?
Ja. Hängematte kommt schon mal vor, ist meistens ja nicht so gemütlich. Aber du hast dann, wenn du überhaupt so eine Liegefläche hast, dann nimmst du das Moskitonetz und stopfst dir das so ein bisschen unter. Ne?
Ah, ja, okay.
Ja, und in meinem Fall ging das ganz gut. Aber ich weiß, in den meisten Fällen ging es nicht gut. Die anderen, die haben kaum gepennt. Und der Kameramann Winnie von Wilmsdorf, der in allen Krisengebieten dieser Welt schon war und allen Kriegsgebieten vor allen Dingen, Und ich, wir waren immer die Letzten, die noch abends beim Gin Tonic draußen zusammensaßen und unsere Räuberpistolen um die Ohren gekloppt haben. Dann meistens hat er so 8 Stunden gepennt. Ich habe meistens 9 Stunden gepennt. Der Rest der ganzen Crew gar nicht. Und wir beiden standen dann morgens auf, bestens geschlafen. Good morning, Ghana. Und von den anderen hörte man nur, halt doch die Fresse, du Arschloch.
Jetzt weiß ich natürlich die ganze Zeit, was du da gemacht hast. Kannst du das vielleicht mal, da haben wir, glaube ich, auch noch nie so richtig drüber gesprochen, ne? Kannst du mal sagen, warum du in Ghana warst?
Also ich war öfter in
Ghana. Wenn wir da gerade schon so drauf gekommen sind, so per Zufall.
Ja. Ich kann es ja mal schnell zusammenfassen. Habe ich echt schon lange nicht mehr erzählt, hast du recht. Und zwar hatte ich bei...
Hier hast du es noch gar nicht erzählt, soweit ich weiß.
Bei Wer wird Millionär habe ich 500.000 gewonnen und dann ging es darum, wo bleibt man mit dem Geld? So, man will es natürlich nicht den großen Organisationen wie Rotes Kreuz oder UNICEF geben, weil die über 50% Verwaltungskosten haben. Das wollte ich auch nicht. Und dann hat ein befreundeter Arzt, nämlich Schubi, der zu der Zeit öfter mal in Ghana war zum Operieren, hat gesagt, ich kenne eine Krankenschwester aus Hagen, nämlich Bettina Landgrafe, die hat eine ganz tolle Organisation und da kannst du sicher sein, dass das Geld 1:1 ankommt. Ja, so.
Aha. Diese Organisation heißt?
Madame Fogana, Freunde Ghanas.
Okay.
Und dann habe ich Bettina angerufen, haben uns am Telefon nett unterhalten und dann, bevor sie dann jemanden mitnimmt da in auf Reisen in Ghana, will sie natürlich wissen, was das für ein Typ ist. Dann haben wir uns verabredet, haben uns getroffen in Unna, im Extrablatt. Und dann waren wir uns sofort sehr sympathisch und dann meinte sie ja, bevor RTL dann da hinkommt und dreht, weil ich ja immer so ein großer Ghana-Fan war, weil ich als Kind von meinem Vater mal ein Buch gekriegt habe, wo drin stand, wo der Kakao herkommt. Aha. Kommt ja eben auch von der Elfenbeinküste, aber Ghana auch sehr. Und deswegen war immer ein großer Traum von mir, nach Ghana zu fliegen. Nur ich hatte, damals mit 18, 19 wollte ich da schon mal hin und da habe ich mir so einen Reiseführer gekauft und in dem Reiseführer war ein extra Heft über die ganzen Krankheiten, die man da so kriegen kann.
Oha.
Ja, subtropisch, da gibt's einiges und dann gehören so Sachen wie Gelbfieber, Typhus, Diphtherie und so auch dazu und es waren aber bestimmt so 50 Krankheiten, die da besprochen wurden und habe ich das immer wieder rausgeschoben, weil man braucht relativ viel Impfung, wenn man dahin fliegt. So.
Aha, da sind wir wieder beim Thema heute.
Ja, genau. Ohne Gelbfieberimpfung kommst du überhaupt gar nicht ins Land. Da.
Ja, wo so mancher Geschäftsmann jetzt sagt, also ich lasse mich nie impfen gegen Covid, aber wenn es nach Afrika in den Erotikurlaub geht oder dann sonst wohin, dann knallt man sich alles rein, was man kriegen kann. Aber ja. ich will dich nicht unterbrechen. So, ja, und da bist du dann zu Bettina geflogen.
Genau, dann hat sie gesagt, komm noch 2 Wochen eher, dann können wir uns das Land ein bisschen ansehen. Da kann ich dir so ein paar Sachen zeigen, auch ein paar andere Projekte. Wir wollten von dem RTL-Geld eben Kinderkrankenhaus bauen. So, dann bin ich halt 2 Wochen vorher dahin und das war eine der großen Reisen meines Lebens, weil über Bettina, die sich im Land, die ja da auch zu Hause ist, wir sofort da waren, wo es auch wirklich interessant ist. Und das war so eine Reise, die hat mich echt verändert. Ich habe aber dann wirklich mich vorher auch richtig drauf eingestellt und habe mich beraten lassen, welche Klamotten braucht man im Busch, weil wir auch große Teile im Busch verbracht haben, wo halt sonst nichts ist und wo du in Lehmhütten schläfst und so. Da musst du dich schon so ein bisschen drauf einstellen. Aber das war wirklich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf wir hinaus wollen. Aber das hat sie eben ausgemacht, dass ich mich darauf vorbereiten wollte. Und ein Ding, von dieser Reise erzähle ich demnächst nochmal ausführlich, von dieser ersten. Da muss ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten, damit ich auch keinen Scheiß erzähle.
Aber, das war ein schöner, das war eine ein schöner Sache, Cliffhanger.
Eine Sache möchte ich hier schon mal erzählen. Und zwar, du kennst mich, meistens, wenn sowas ansteht, dann, ja, dann fliegen wir hin und hopp, hoi, ne? Was soll schon passieren? So, genau. Und dann, der Flug von Frankfurt dauert ungefähr 6,5 Stunden. Und da waren wir im Landeanflug auf Accra, der Hauptstadt von Ghana. Und da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, Moment, eigentlich war es immer umgekehrt. Ne? Du warst unter überwiegend Weißen und ab und zu ein paar Schwarze dabei oder Farbige. Und jetzt wirst du gleich irgendwo landen. Da bist du als einer der wenigen Weißen, teilweise als einziger Weißer, unter Schwarzen.
Ja.
Und das war echt interessant. Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ja, und da war es natürlich so. Ne? Ich komme da an im Flughafen. Bettina hatte keine Zeit, aber ihre Mitarbeiter waren da und da war ich im ganzen Flughafengebäude der einzige Weiße. Das war mal ein Gefühl, Hammer.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gute Freundin von uns ist auch eine Schwarze. Allerdings mit einem weißen Elternteil. Und die hat auch eine Zeit lang in Afrika gelebt und hat erzählt, die wurde dort immer nur Weiße genannt. Die Weiße.
Ja, ja, ne? Ja.
Da dreht sich das dann einfach so, ne? Und jetzt bist du der. Und war man freundlich zu dir?
Total. Erstmal hatte Ghana noch nie so ein riesen Rassismusproblem. Mhm. Und hochwillkommen. Da ist man, was heißt hochwillkommen? Also man kann es ja nicht wirklich rüberbringen. Diese naiv im besten Wortsinne, naive Freundlichkeit, die dir da entgegenschlägt, die gibt es ja in Europa gar nicht mehr. Also diese bedingungslose Gastfreundschaft, die schlägt dir da so entgegen. Till, ich war eine halbe Stunde und wir waren noch nicht mal aus dem Flughafen raus. Da habe ich geheult vor Rührung. Weil die so nett waren und sofort wurde sich umarmt und hatten sie ein Schild gemalt, da sollte Willkommen Atze Schröder draufstehen, da stand aber Welcome Asef Fudu. Und du magst auch gar nichts sagen, weil du ja die Absicht dahinter erkennst. Und da war ich echt am Heulen, als ich das Schild gesehen habe. Mann, ey, und so ging es da immer und immer. Ich erzähle demnächst mal ausführlich davon, aber.
Ja, darum möchte ich bitten.
Ich habe oft gedacht, wenn ich aus Ghana wieder kam, eigentlich müsste jeder nach der Schule, nach dem Abi, wie auch immer, jeder junge Mensch erstmal nach Afrika, um das mitzuerleben. Weil da geht's, also wenn da jemand sagt, ich habe kein Geld, ich habe nichts, dann hat er wirklich nichts. Wir haben auf einer anderen Fahrt durch Accra mal eine Frau getroffen. Bettina, wenn die sowas sieht, die muss dann helfen, die kann nicht anders.
Ja.
Bettina fuhr, ich saß auf dem Beifahrersitz, wir sehen so eine ältere Dame mit einem Schlüpfer. Der Schlüpfer war wahrscheinlich auch Monate alt, hatte Löcher und war komplett versifft. Und mehr hatte diese Frau nicht. Die hatte eine Dame von über 80, besitzt nur einen löcherigen Schlüpfer.
Ei.
Ja, und Bettina hat die dann mitgenommen und hat die dann erstmal neu eingekleidet und so. Und da bist du bist einfach viel näher am Leben und Sterben.
Ja, ich glaube, sowas ist eine gute Erfahrung. Oder ich habe das hier ja auch schon mal erzählt, dass ich diesen afghanischen Jungen aufgenommen habe. Alles auch Sachen, die einen im Nachhinein sehr prägen. Ne? Wenn man mit solchen Leuten zu tun hat oder wenn man solche Länder besucht, wenn man sich darauf einlässt.
Zu den Dreharbeiten, die wir da hatten, auch im Busch, da wo das Kinderkrankenhaus entstanden ist, in der Nähe zur Elfenbeinküste, also in der Mitte von Ghana, da war Töne dann auch dabei und Töne und ich sind dann irgendwann zurückgeflogen nach Frankfurt, kommen aus dem Flughafen auf die Autobahn und weil wir so einen Hunger hatten, zack mal eben hier in McDonald's.
Ja.
Und dann hatten wir beide so einen umgedrehten Kulturschock. Wir saßen in McDonald's, so einer Familie neben uns, wo die Kinder die Hälfte auch nicht mochten und dann alles weggeschmissen wurde.
Ja.
Ich glaube, Töne war kurz davor, denen was auf die Fresse zu hauen.
Ja, das ist natürlich bei der die erste Amtshandlung, wenn man mit sowas zu tun hat, ne?
Ja.
Wenn man sieht, ich kenne das natürlich auch. Genau. Wenn man einmal mit wirklichem Elend konfrontiert ist, dann will man natürlich das eins zu eins umsetzen und natürlich auch seinen Kindern sagen, das ist ja auch der berühmte Satz, ne? In Afrika wären sie froh, wenn sie was zu essen hätten.
Ja, das ist zu abstrakt und deswegen meine ich ja, man müsste eigentlich so ähnlich wie Zivildienst dahin und sich das ansehen, ja.
Apropos, wo wir gerade an der Stelle sind, das ist schön. Ich möchte das, bevor wir zu ein oder zwei Zuschriften und langsam zum Ende kommen. Ich habe mit unserem Fossi, mit Cousine Fossi vor ein, zwei Tagen mal ein bisschen geschrieben, habe ihn gefragt, ob er gut ins neue Jahr gekommen ist, ob er immer noch obdachlos wäre, ob er sich jetzt ob das geklappt hätte mit der Wohnung.
Ja.
Und er hat dann auch geschrieben, dass es ihm soweit gut geht, die Post ist im Briefkasten, die Anträge waren gestellt und am Donnerstag, da zieht er in seine kleine Wohnung ein.
Ach, endlich. Das klingt alles gut.
Und er muss noch viel rumrennen, viele Anträge, Termine, aber Soweit geht es ihm ganz gut und er ist offensichtlich weiterhin auf einem guten Weg und grüßt alle Cousinen.
Ja, Fossi, spätestens, wenn wir dich mal als DJ wieder engagieren, dann wissen wir, es läuft.
Es läuft, ganz genau. Eine Zuschrift noch?
Ja, es geht mal wieder ums Lipperland. die war ganz kurz.
Finde ich gut. Ja, gut, das, ja, hau an.
Ich habe dann das Gefühl, das Lipperland könnte mein neuer Pimmel werden. So. Sorry, Atze Till, nur um das klarzustellen. In Bad Lippspringe entspringt zwar die Lippe, aber wir sind keine Lipper, sondern Westfalen. Wir Westfalen und die Lipper leben und lieben uns, aber in friedlicher Koexistenz.
Aha.
Es freut mich, wenn ich euren Horizont damit erweitern darf. Ron aus Bad Lippspringe. Ron, ich zähle auf dich. Wir wollen in den nächsten 12 Monaten immer mal wieder eine Geschichte aus dem Lipperland hören. Aber ja, was mir nicht einleuchtet, ich meine, klar, Westfalen wissen wir, wer das ist, oder Münsterländer. Aber ja, es gibt dann wohl eben die Lipper. Oder heißt das die Lipperländer?
Oder also, Böcklunder ist wieder was anderes, ne?
Böcklunder fällt schon wieder in den Erotikbereich.
Genauso wie dicke Sauerländer, genau.
Aber das wäre vielleicht so, das könnte ich jetzt als Geschichte schreiben. Wenn ich mit meiner Perle mal wieder kuscheln möchte,
ja,
dann gibt es bei uns abends einfach Böcklunder.
Gibt es bei mit schönen Grüßen, wobei ich, habe das eben schon gesagt, ich bin ein ganz großer Fan und da lasse ich eigentlich auch nicht, die beste Knackwurst ist immer noch die dicke Sauerländer, da lasse ich nicht mit mir verhandeln.
Ja, wir fahren demnächst mal einen Vergleichstest.
Ja, können wir gerne machen, aber ich sage es dir, den besten Knack hat die dicke Sauerländer.
Ja, dann setzen wir auf mal eine Rügenwalder ganz ohne Fleisch dagegen, mal gucken, was passiert.
Ja,
der große Test. Auch. Der große, ja, Test, Till, das wird's.
Der Bockwurst-Test.
Ja.
Ah, haben wir wieder ein schönes Projekt.
Ja.
Apropos Projekt. Andreas, Cousine Andreas schreibt uns hier, ich grüße die zauberhaften Chefcousinen. Das sind wir, das ist richtig. Er hat eine Begegnung gehabt und zwar war das Ende der 80er, als ich eine Begegnung mit einem mir damals unbekannten Promi hatte. Es fängt gut an. Damals hatte ich mit Freunden noch an einem Samstagnachmittag gekegelt, als ich dann aufgrund eines erhöhten Bierkonsums die Sanitärabteilung des Hotels, in dem wir kegelten, aufsuchten. Hotels haben auch eine Kegelbahn. Erstaunlich. Aufsuchen musste, kam mir ein kleiner Herr mit Ledermütze sehr eilig die Treppe zu den Toiletten heruntergestürmt und rannte mich dabei über den Haufen. Statt sich zu entschuldigen, schimpfte er und meinte, ob ich überhaupt wisse, mit wem ich es zu tun habe. Meine Lieblingsformulierung. Ich sagte nur, dass es mir scheißegal wäre und er Benehmen wohl nur vom Hörensagen kenne. An dem Abend war bei uns in Xanten Wetten, das Open Air in der Arena des Archäologischen Parks. Kann ich nur sehr empfehlen, da mal hinzufahren mit den Kindern. Wir hatten alle Karten für diese Veranstaltung und sind schön angeschickert, natürlich dorthin. In dem Moment, als ich sah, wer dort unter anderem Musikact war, wusste ich sofort, wer mich in der Toilette über den Haufen gerannt hatte. Es war Klaus Meine von den Scorpions. Ja, da hatte der wahrscheinlich, musste der auf die Bühne und hatte wahrscheinlich richtig Druck auf seinem kleinen Tauchsieder.
Ja, der ganze Mensch ist ja sehr klein.
Ne? Aber stimmgewaltig. Aber stimmgewaltig, das muss man nicht mehr lassen.
Ja, das muss man wirklich lassen. Und alle Mitglieder der Scorpions, die ich kennenlernen durfte, sind Teufelskerle.
Ja.
Richtig nett. Allen voran natürlich Rudolf Rudi Schenker. Also so ja, ein, ey, das ist unglaublich, was das für ein Typ ist, ey, das gibt's gar nicht.
So die Scorpions Riffmaschine.
Ja, aber auch ein richtig feiner Kerl, richtig, richtig feiner Kerl. Hat mit über 60 noch Werbung gemacht für Mai-Unterwäsche, aber da war der bestimmt schon 63, 64, schön mit Sixpack und allem, Hammer.
Mai-Unterwäsche, ist das so eine Monatsunterwäsche, die man nur...
nee.
Ich trage im Mai nur die Unterwäsche.
MYE.
Bevor mir meine Frau im Juni wieder eine neue rauslegt.
MYE.
Also, okay.
MEY, so. Und
MEY.
Ich selber habe dann, als ich gesehen habe, dass Rudi für die Werbung macht, mir mehrere Unterhosen gekauft und bin hochzufrieden.
So, mit Eingriff, ohne Eingriff?
Alles dabei. Alles dabei. Alles manchmal dabei. Muss es schnell gehen und es ging schnell. So.
Okay, dann lass uns zu unseren Songs kommen.
Warte, ich vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich fand die sehr süß. Da steht, hallo, lieber Atze, weil ich hier schon von so ein bisschen von veganer Ernährung gesprochen habe, ohne nerven zu wollen und schon gar keine Missionierin. Da schreibt die liebe Patricia, dass sie, die ist ja schon lange vegan unterwegs und dass sie sich vor ein paar Jahren auf die pflanzliche Rezeptentwicklung spezialisiert hat und es sie es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit meine Liebe zum veganen Essen auch mit anderen Menschen zu teilen. Deshalb möchte ich euch zum Start in ein veganes Leben, in eventuell veganes Leben, so ein paar Tipps mit auf die Reise geben. Ja. Bevor ich meine Ernährung umstellte, war ich großer Fleischfan und der Genuss kam bei mir nie zu kurz. Und das tut ja auch als vegan lebender Mensch nicht. Vielleicht findet ihr oder findet ihr Gefallen an meiner Website oder an meinem Instagram-Account, der heißt Veganstars. Und da sind Rezepte, ich mache das gerne, ich weise gerne darauf hin, veganer Sauerbraten nach rheinischer Art mit Spätzle, Kohlrouladen mit Pilzfüllung, in Senfsoße, schnelle Kichererbsen-Curry, leckere Fleischbällchen. Gucken wir doch gerne mal hin. Liebe Patricia, nett, dass du uns geschrieben hast.
So, wunderbar haben wir das auch noch. Mein Gott, da sind wir heute wieder. Wir sind so offen wie ein Buch, herrlich. In wie, alle genau, Richtungen.
Wie Opas Beine, ja.
Ja, ne, bei uns kommt jeder vom Böcklunder Denkmal bis zur Leberwurst aus Jutefasern oder veganem Sauerbraten. Hier ist alles dabei. Apropos alles dabei, nachdem unsere beiden letzten Songs sich toller Beliebtheit bei uns selber erfreut haben, nämlich ich fand Justin Bieber ganz gut und du hattest, glaube ich, sehr viel Spaß mit Frenchie, dem Album von Thomas Dutronc.
Ey, lief heute Morgen noch. Das läuft hier rauf und runter.
Ja, habe ich auch viele Rückmeldungen von den
Super
Cousinen
Tipp.
Bekommen.
Super Tipp.
Das hat die Latte für heute so hochgelegt, dass ich mich zurückgezogen habe.
Ja.
Aber soll ich rauskommen? Willst du rauskommen?
Komm du mal raus. Ich mache heute ganz kurz. Es wird dich und alle anderen sehr überraschen. Aber ich schwöre, dass es ernst gemeint ist. So viel kann ich jetzt schon verraten. Deswegen komm du erst raus.
Ich mach's kurz. Ich habe Brian Setzer Orchestra.
Ah.
This cat is on a hot tin roof. This cat's on a hot tin roof. Drinking the whiskey, 96 proof. Don't need no doctor und so weiter. Ey, ich hab's heute Morgen gehört und es war, als ob man im ganzen Haus die Fenster aufreißt und so ein Stoß vitaler Lebensenergie durch das ganze Haus wabert. Ich kann nur empfehlen, die Platte heißt The Dirty Boogie. Das ist der erste Song.
Warte, The Dirty Boogie, muss ich mir direkt aufschreiben. Herrlich, super. Killer,
dieses
Killer-Tipp.
Dieses,
Killer-Tipp.
Ja, dieses Album ist erstens wahnsinnig musikalisch. Jetzt kann man sagen, ja, Rockabilly. Aber das ganze Orchester macht es eben halt so swingig. Und es ist nicht nur einfach so stumpfer Rockabilly, sondern das swingt, das groovt, das geht ab, das geht ins Bein. Und es ist wie ein Adrenalinstoß. Leute, dreht die Stereoanlage auf 12. This one goes to 11. Brian Setzer, Orchester.
Stereoanlage.
Muss 12 auf 12 oder reißt eure Würfel, eure Bluetooth-Würfel auf. Das ist so vital. Danach hatte ich so eine gute Laune. Das war wie frisch durchgelüftet, wie eine Frischzellenkur. Brian Setzer, This Cat's on a Tin Roof.
Bah, habe ich jetzt gerade, währenddessen du das gesagt hast, hier auf die Sonos-Playlist draufgepackt. Herrlich.
Wunderbar.
Ich habe es heute ganz profan. Ich versuche gerade, das zu vergleichen. So, man isst vielleicht immer gut, weil man selber gerne kocht, gut bekocht wird, aus Restaurants sich im Moment, aus teuersten Restaurants sich anliefern lässt, wie auch immer. Und dann gibt es aber Tage, da muss man es ein bisschen schmierig haben. Da braucht man eine Pommes rot-weiß.
Völlig richtig.
Vielleicht eine Frico dazu, ganz egal, ob vegan oder von einer Leiche, spielt keine Rolle. So, und sowas habe ich heute und es ist nur Pommes, es ist nur Pommes mit ein bisschen Mayo. Und zwar, es gab mal eine deutsche Band, sitzt du?
Ja, ich sitze.
The Teens.
We are the teens.
Ja, genau. Und der,
we are the teens.
Der größte Hit war Gimme, 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 gimme your love. You're my heartache, number one. Ich habe hier gerade so ein Echo drauf.
Ich musste mitsingen, entschuldige bitte.
Ja. So, und, entschuldige. Irgendwie bin ich jetzt auf ein Album gestoßen, da sind die Best of drauf und es ist so neu produziert. Klingt tierisch gut. Klingt total nach 80er.
Ist das geil.
Und da bin ich heute Morgen drauf gestoßen, hab das einfach mal angeklickt und hatte prompt gute Laune.
Ey, ich bin begeistert. Und zwar kann ich mich erinnern, es war einer der Sänger, hieß glaube ich Uwe.
Ja.
Da ist er schon wieder, Uwe. Jeder, der unsere Filmchen sieht, weiß,
Uwe Schneider, richtig.
Uwe von The Teens und fotografiert und produziert, glaube ich, oder auch geschrieben hat damals Didi Zill, so ein legendärer Fotograf und Musiker aus Berlin.
Ja, ja.
Hat
ja
das Ganze wohl angeschubst, glaube ich, mit dem legendären Schlagerproduzenten Peter E. Meisel. Kann das sein?
Das weiß ich nicht. Das da bin ich.
Müsste.
Ja.
Müsste.
Also waren quasi die deutschen Bay City Rollers.
Ne? Ich weiß, weil mein Kumpel Thorsten und ich. Thorsten hatte eine Schwester, Kathi, und die war großer Teens-Fan und wir haben uns natürlich nur darüber lustig gemacht.
Ja. Didi Zill war damals Fotograf auch für die Bravo, so kann man dann irgendwie zusammen. Ja, genau. Aber das war alles, du hast gemerkt, da steht jemand dahinter, der sich Gedanken gemacht hat. Und ich weiß, dass mir die Nummer damals schon gefiel. Und das kennst du auch als Musiker. Du hast Nummern im Programm, wo du gar nicht mehr nachdenken musst, wo du dich so einfach so reinfallen lässt, wie in so einen warmen Topf Butter. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das denke ich bei der Nummer immer. Die könnte man so, weißt du, so eine Nummer im Programm, wo du einfach mal 3 Minuten über den Urlaub nachdenkst.
Ah, ja, 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 so geil. Ja, Produzent war Norman Ascott. Ach, guck mal an, ja. Ja, 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 ja. Der ehemalige, genau, und wie ich schon gesagt hatte, der damalige Bravo-Fotograf Didi Zill schrieb einige Lieder für die Band. Ja, ganz ja, genau. Ja, ja,
ja. Also das ist so ein Guilty Pleasure, was ich mir heute mal erlaubt habe. Aber Leute, hört euch das mal an. Man kriegt gute Laune. Man fühlt sich wieder wie damals. Es klingt auch so ein bisschen nach 80er. Ich muss immer lachen, wenn ich die Nummer höre. Ich kriege einfach gute Laune.
Ja, ist völlig in Ordnung. Ich erhebe kein Veto. Ich bin einfach gerade zu amüsiert und zu... Gott, die habe ich... genau, bei Wim Tölke waren die das erste Mal. Beim großen Preis... Der große Preis. Ey, der große Risiko. Preis, weißt du, da kam genau bei Risiko und jetzt, da kam doch immer der Taxifahrer Fritze Flink.
Ja.
Das war Wolfgang Gruner und das ging ja immer so, ne? Und jetzt Risiko oder bei Glücksschwein 500, jetzt begrüßen wir unseren Berliner Taxifahrer Fritze Flink. Und da kam Wolfgang Gruner draus und dann ging das immer so. So, Leute, ich wollte nur sagen, Alter, Leute, ich gehe am Berliner Zoo. So, kommt erst rein. Ich fahre, er sagt, da wohin geht der ganze Tür. Ich sag, einmal bitte rumfahren hier, dann Berliner Zoo wieder rausbeschwissen, hier Bahnhof, abgesetzt hier, wer wart? So klang das für mich immer als Kind. Und nichts verstanden und dann immer, ja, wen hat Fritze Flink da befördert?
Als Kind bis heute ist es wahrscheinlich diese Frage wird mich bis ins Grab begleiten.
Ja.
Warum hat ein Mensch wie Wim Tölke so eine Show moderieren dürfen?
Ja,
und galt als großer Moderator.
Ja, der hat ja wirklich das Phlegma einer Valium-Tablette gehabt. Ne? Das war ja wirklich, man hatte immer den Eindruck, er wird auf Zeitlupe abgespielt.
Ja, also ich weiß auch nicht, das hätte selbst unsere Oma im Tiefschlaf noch besser gemacht.
Ey, unglaublich. Ja, wie gesagt, ich war da immer fasziniert. Fritze Flink, Wim und Wum.
Oh Gott. Einsendeschluss.
Und die nächste Sendung senden wir Samstag in 8 Tagen.
Genau.
Oder Einsendeschluss war Samstag in 8 Tagen.
Ja, Gott. Dieser verdammte Einsendeschluss. Aber das gab es bei Wüstenrot auch. 31. Dezember war Wüstenrot-Tag.
Ja, drück auf die Tube, Uwe. Oh Gott, verschissene Nostalgie, ey.
Ja, da kannst du sehen, wie dämlich wir alle damals waren. Ne? Wir haben uns auch vorführen lassen. Das gibt's doch gar nicht.
Unglaublich, ja. Ach, mein Gott. Ja, schön, mit dieser wunderbaren, sollen wir sagen, mit dem wunderbaren Eingestehen, dass wir damals noch ganz schön geprägt worden sind von diesem ganzen Unfug, können wir uns für heute zauberhaft voneinander verabschieden. Was machst du jetzt? Stückchen Kuchen, Kaffee? Was gibt's?
Ja, ich habe noch ein bisschen von dem Müsli von heute Morgen, schöne Banane rein, ne? Schön mit Kokosöl angeschwitzt. Mm. Und für heute Abend bereite ich nämlich gleich vor Tomatenfalafel.
Lecker.
Ja.
Finde ich auch gut. Bei uns gibt es heute Abend Spaghetti Carbonara.
Ja, der Klassiker geht immer, ne?
Ja, aber ich mache es nicht mit Sahnesoße, sondern ich mache es tatsächlich, wie es eigentlich sein muss, mit Ei und Käse sozusagen, mit dem Schneebesen und dann die heißen Nudeln in die Ei-Käse-Mischung und dann auch wirklich auf den Tisch, nicht stocken lassen. Eigentlich klassisch.
Ich muss jetzt gerade dran denken, dass Micky Beisen jetzt auch gerne mal im Sommer, wenn es so richtig heiß war, eine Erbsensuppe gemacht hat und dann gesagt hat, ah ja, in diesen heißen Tagen immer mal was Leichtes essen. Ja.
Und dann eine schöne Erbsensuppe. Ja, oder was Leichtes, Grünkohl, genau. Ja, ich verabschiede mich von dir. Das war sehr launig heute, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleib gesund und munter.
Ja, einige Vorsätze heute, ne?
Ja.
Eben auch dieses Bergwandern. Ich glaube, das wird dir richtig gut gefallen.
Wenn du an meiner Seite bist, dann wird es mir immer gefallen.
So kann man das machen. Achso, haben wir hier schon Uncle Frank besprochen?
Oh, haben wir noch nicht, habe ich aber auch gesehen. Und toll.
Hauen wir einfach mal raus und jeder soll sich selber eine Meinung bilden.
Ja, guck das bitte, habe ich auch schon meiner Tochter empfohlen. Und weißt du, welches Buch ich auch wieder entdeckt habe? Einfach stumpf normal lese, Kongo. Kongo, wie heißt nochmal der Typ, der es geschrieben hat?
Rehbruck, Bruck. Rehbruck, ne?
Dieser Wirtschaftsjournalist.
Ja, und Dramatiker. Rehbruck.
Faszinierendes Buch.
Es gibt, glaube ich, wenig Bücher, wo man wirklich so viel über Afrika erfährt, wie in Kongo eine Geschichte, ne?
Ja.
Hammer. Also, die ganzen Hintergründe, man weiß auch, wie die Beziehungen untereinander funktionieren. Hammer. Kongo eine Geschichte heißt das Buch. David van Rehbruck.
Aha.
Also das Buch, das empfiehlst du auch sehr, ne? Kongo,
ja,
Doppelpunkt, ja, ja, eine Geschichte von dem Belgier David van Rehbruck.
Großartig, tolles Buch, kann man nur empfehlen.
Ja, ich wollte immer in den Kongo reisen. Das Problem ist, es ist zum Teil wirklich sehr gefährlich, aber das kriegt man selbst in Kinshasa. Und wenn ich doch wenigstens Französisch sprechen würde, weil ohne Französisch kommst du da nicht klar.
Ja.
Lustig ist auch, dass die Kongolesen, weil es eben so viele unterschiedliche Sprachen im Kongo gibt, dran gewöhnt sind, in ihrem Leben immer wieder neue Sprachen zu lernen. Und wenn du irgendwo Kongolesen triffst, die haben meistens die Landessprache in dem Land, in dem sie sich befinden, so en passant schnell gelernt.
Ja. Ja, ich muss jetzt muss ich Kaffee trinken. Das nutzt alles nichts.
Ja, ich trinke auch eine Tasse Kaffee und esse dann mein Altmüsli und werfe jetzt erstmal den Vollkornteig von gestern Abend weg. Verdammt.
So, ganz genau.
Kannst du einen Nagel mit in die Wand kloppen, echt?
Nee, dann so nicht.
Und nee, das können
nicht
wir besser.
Nicht mit dir.
Ne?
Ja, das machen wir.
Und dann
wir
schalten
besser.
Wir lieber mal auf die Instagram-Seite von Patricia, die Vegane.
Zum Beispiel, denn da kann man sich ja ruhig mal mit beschäftigen. Das schadet ja alles nichts.
Ganz genau. Wann bricht sich da kein Zacken aus der Krone, es mal zu probieren? Ja.
Finde ich auch. Wunderbar.
Also, mein lieber Till.
Mit diesen persönlichen Worten. Genau. Ja. Mein lieber Atze, wir hören und sehen uns hoffentlich demnächst bald wieder. Bleib gesund und auf bald.
Ja. Und Armin Laschet von hier aus alles Gute. Toi, toi, toi. Du wirst es brauchen.
Ja. Und wir sagen zum Abschluss, wir sind die zärtlichen Cousinen. Darauf können Sie sich verlassen.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
What do you think is your favorite princess?
You, yes. Oh.
Ich bin Miriam Dabotwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.